Freunde des gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wie ihr noch wisst, letzte Woche hat sich alles so ein bisschen verschoben. Statt Montag waren wir Donnerstag da. Ole war im Hallenbad. Wer es nicht gehört hat, kann noch mal reinhören, wenn er möchte. Diese Woche sind wir ganz normal wieder montags zurück. Sollte nichts dazwischen kommen, aber ich bin optimistisch. Wir quatschen wieder ein bisschen über die NBA. Wir, das sind der, habe ich gerade gehört, heute nicht mehr Ungeduschte.
Ole Frags.
Und ich, Max Marbeiter. Und nachdem es momentan einfach wahnsinnig viel zu reden gibt, steigen wir direkt ein, aber nicht ohne euch zu sagen, dass es heute eine kleine Änderung gibt, beziehungsweise so eine riesige Änderung ist es gar nicht, aber wir haben uns heute einige eurer Fragen vorgenommen, die ihr uns netterweise sowohl über Facebook als auch über Twitter geschickt habt. Einsteigen wollen wir aber mit den Dallas Mavericks. Die sind nämlich mittlerweile ein Defensivbollwerk. 103,1 ist die Defensive Rating in den letzten 10 Spielen und ist immerhin gut für Platz 3. Hätten wir jetzt so nicht auf dem Zettel gehabt, ne?
Nicht zwingend, aber ich würde auch fast sagen, dass es ein kleines bisschen hilft, wenn man in einem Spiel mit 50 Punkten Unterschied gewinnt und der Gegner da keinen einzigen Wurf trifft. Das ist ein sehr positiver Aspekt.
Ist definitiv ein positiver Aspekt. Das kann nur helfen. Gut, ich meine, man muss die Gegner ja auch sehen, ne? Also es ist ein Fast-Playoff-Team aus dem Osten, das da jetzt zum Beispiel am Wochenende da war. Ja, die Jazz, die auch Probleme haben. Also es sind so, ja, man darf solche Dinge natürlich auch nicht überbewerten, ne?
Absolut. Also sind einfach keine guten Offensivteams, heißt.
Genau. Ich find's trotzdem aber interessant, also wenn man jetzt gerade mal so das Spiel gegen die Celtics sich anschaut, also wie Dallas verteidigt. Weil ich finde, also klar, die Celtics, da läuft, das haben wir auch letzte Woche ausführlicher besprochen, da läuft nicht so wahnsinnig viel zusammen in der Offense. Aber ich finde, Dallas hat eine ganz, ganz interessante Herangehensweise oder hat eine relativ konservative Herangehensweise. Also viel absinken, Zone zu, nicht zu aggressiv, nicht zu viel switchen, nach dem Pick and Roll auch irgendwie versuchen, dass der Switch nicht dabei bleibt sozusagen und somit keine einfachen Würfe zuzulassen. Und trotzdem schaffen sie es halbwegs zu contesten. Also das fand ich irgendwie, also klar, es war jetzt dieses Spiel gegen die Celtics, aber ich fand das ganz interessant und es hat dann auch relativ gut funktioniert. Sie haben ja jetzt nicht die wahnsinnig guten Verteidiger im Team. Oder die jetzt, ich meine, Doncic gilt jetzt nicht als Riesenverteidiger, Matthews ist auch nicht mehr der Allerschnellste. Aber ich habe so den Eindruck, sie haben viele Spieler, die wissen, was sie tun. Kann man das irgendwie so...
Ja, ich würde schon auch sagen, dass, wenn wir es jetzt auf dieses Celtics-Spiel beziehen, da war Doncic jetzt der Einzige, der wirklich defensiv ein größeres Fragezeichen ist. Also ich meine, Matthews ist, wie du schon sagst, nicht mehr der elitäre Verteidiger, ja, der er mal war, aber er weiß immer noch, was er da zu tun hat.
Genau.
Und ist solide. Barnes würde ich als ziemlich guten Verteidiger bezeichnen, wenn er nicht die ganze Zeit die komplette Offensivlast schultern muss, wie das die letzten Jahre teilweise der Fall war. Jordan ist nicht ganz so gut wie sein Ruf defensiv, aber durchaus auch okay.
Keine Pfeife.
Und dann war Dorian Finney-Smith noch dabei, den ich halt defensiv eigentlich auch für ziemlich gut halte. Also das sind schon Leute, die wissen, was sie zu tun haben. Sind jetzt nicht alles irgendwie die krassen Athleten oder so, aber sie verfolgen halt dieses Konzept, von dem du gerade gesprochen hast. Ich finde es halt ganz interessant, dass irgendwie dann einige der besten Individualverteidiger kommen dann halt erst mit den Auswechslungen rein. Also vor allem Maxi Kleber, ehrlich gesagt.
Der spielt eine ziemlich gute Rolle, ne?
Ja, wenn er auf dem Feld ist, auch schon die ganze Saison über, sind sie bei Defensivrating bei 97,9, was tatsächlich ja ziemlich überragend wäre. Ohne ihn ist es halt wesentlich schlechter, aber ja, es ist in letzter Zeit stabiler geworden, was halt abgesehen vom Schema jetzt aber auch damit zu tun hat, dass halt einfach, das ist ja auch ein Thema, was wir am Donnerstag jetzt ein bisschen hatten, dass halt so diese Würfe, die forciert wurden, vorher überdurchschnittlich gut getroffen wurden und aktuell einfach ein bisschen schlechter getroffen werden. Oder also beziehungsweise sich das halt wieder so ein bisschen angepasst hat. Und da sehen dann die Zahlen aus, obwohl sich, also es hat sich sicherlich einiges verändert an der Defense, auch gerade was das Zusammenspiel angeht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der Unterschied so drastisch ist, sondern ich glaube, dass da spielen halt immer relativ viele Faktoren mit rein.
Was ich noch interessant fand, dass sie so dieses Thema eher Containment als Druck, sie versuchen jetzt nicht Ballverluste zu erzwingen, sondern sie versuchen, oder so hatte der Eindruck hatte ich gegen die Serie, sie versuchen den Gegner zu Würfen zu verleiten, die er hinterher nicht trifft und dann den Rebound abzugreifen. Also sie versuchen quasi schlecht wirft. Also nicht zwingend zu erzwingen, aber ihm halt nicht die Möglichkeiten zu lassen und auch selber nicht zu viel Risiko zu gehen, um die Defensive kollabieren zu lassen. Also so, es ist halt wie gesagt, ich fand's konservativ, aber nicht im negativen Sinne.
Ja, genau. Es geht mehr darum, solide zu sein.
Genau. Und
da, das ist halt gerade dann, wenn du Spieler drin hast wie Doncic, die gerade lateral nicht die allerschnellsten sind, macht das ja auch Sinn. Also wenn sich da dann Leute zu sehr verspekulieren, dann hast du halt gleich für die anderen wieder viel, viel mehr Probleme. Aber grundsätzlich mit einem gewissen Abstand vor seinen Gegnern bleiben, das kriegt er halt auch hin. Und dadurch hast du dann deutlich weniger Risiko auch für die eigene Defense. Es spielt ja dann natürlich auch in die Karten, wenn halt Teams wie wie jetzt Boston, wie auch zuletzt Utah, dann diese Würfe nehmen, statt sich halt andere Lösungen zu erzwingen, also indem sie zum Beispiel mehr den Weg zum Korb forcieren oder so. Da kommt Dallas momentan ganz gut mit klar.
Aber ich finde auch, dass sie generell als Team jetzt in letzter Zeit relativ gut funktionieren, ne? 7 der letzten 10, glaube ich, gewonnen. Und so dieser Ansatz des Tuns, was man drauf hat, was man kann, finde ich, lässt sich auch auf die Offensive umkehren. Also ich finde einfach, sie haben sehr, sehr viele, ja, schlaue Spieler in Anführungszeichen. Gute Rollenspieler, die ihre Rolle gut ausfüllen können. Also es ist jetzt nicht dieses übermäßige Talent. Also klar, Doncic ist wahnsinnig talentiert und Barnes bringt auch ein gewisses Talent mit. Aber es ist nicht übertrieben, aber halt einfach auf, also mit Kopf Basketball gespielt. Kann man das so sagen?
Mit einer großen Ausnahme, mit einer relativ prominenten Ausnahme, würde ich mal sagen. Also,
Dirk Nowitzki.
ja, genau. Der hat das Spiel einfach nicht verstanden. Nee, tatsächlich derjenige, der neben Doncic eigentlich so das zweite Gesicht so der Zukunft sein soll, Dennis Smith. Also gerade in diesem Spiel gegen die Celtics, was ich auch gesehen habe, ich habe ihn da keineswegs vermisst. Und
Stimmt.
also das hat mehrere Gründe. Also einerseits, wenn ich die Mavs sehe, will ich den Ball eigentlich so viel wie möglich in der Hand von Doncic sehen, weil ich ihn halt für einen viel, viel, viel besseren Decision-Maker halte als Smith. Und andererseits, so bei ihm ist ja der Wurf ein bisschen besser geworden, aber irgendwie in jeder anderen Hinsicht hat er sich eher verschlechtert, sogar im Gegensatz zur Vorsaison. Und ich finde, also das reflektieren auch die Zahlen, die Mavs sind halt immer dann besser, wenn Smith nicht auf dem Feld steht. Natürlich ist es noch früh in der Saison und das kann sich auch alles irgendwie noch so ein bisschen einpendeln, aber ich finde das schon sehr auffällig. Also Doncic und Smith zusammen haben momentan ein Net-Rating von minus 5,5. Wenn du Barea statt Smith hinstellst, Barea, der übrigens bisher eine überragende Saison spielt, hast du dann plus 21,4. Und ich finde, viele von diesen Lineups, in denen Smith halt nicht dabei ist, wo die Offense halt entweder von Barea angeführt wird oder von Doncic oder von beiden, ergeben einfach viel mehr Sinn. Also weil du dann halt nicht diesen, ja, teilweise immer noch sehr, sehr wilden X-Faktor drin hast, an Smith, der sicherlich individuell ein sehr großes Talent hat, aber der bisher es halt noch absolut nicht schafft, irgendwie so richtig gewinnbringend Basketball zu spielen. Und der auch einfach zu bisher das noch nicht gelernt hat, wie er von Doncic und der Aufmerksamkeit, die er zieht, so ein bisschen profitieren kann. Also das ist für mich eigentlich bisher eher ein relativ enttäuschender Spieler diese Saison.
Ich glaube, das Problem Smith ist tatsächlich, wie du es eigentlich am Anfang angedeutet hast, dass er zu diesem Konzept, das die Mavs eigentlich sonst so verfolgen, einfach nicht so gut passt. Also dadurch, dass er so dieses Stückchen Anarchie mit reinbringt und so dieses, vielleicht auch dieses Stückchen dann, wenn die Anarchie ein bisschen zu weit geführt wird, dieses Stückchen Kopflosigkeit, dass das Team dann einfach weniger gut funktionieren kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wenn du eben, wie du sagst, wenn Doncic den Ballvortrag übernimmt oder Barea, da ist es halt einfach, da wird mit sehr, sehr viel Bedacht gespielt. Also klar macht Doncic als Rookie auch noch Fehler, wobei er halt, das finde ich auch schon im Griff bekommen hat oder besser im Griff hat mittlerweile. Aber da werden Plays gelaufen, da werden Sets gelaufen, da ist nichts überhastet. Also es gab jetzt auch gegen die Celtics, glaube ich, relativ früh im ersten Viertel, da wurde im Low Post rechts, oder er war selber nicht, also halt unten am Zonenrand, wurde er gedoppelt von, ich glaube, es war Morris und Horford, wenn ich mich nicht täusche. Und Doncic hat halt, also 0,0 überhastet reagiert in der Situation. Überhaupt, also hat den Ball abgeschirmt, hat geschaut und hat dann den perfekten Pass auf die andere Seite in die Ecke gespielt, wo Harrison Barnes komplett frei war. Und das ist für mich so ein bisschen, die Aktion war für mich so ein bisschen sinnbildlich auch für das, wie die Mavs halt in diesem Spiel gespielt haben. Also, dass da einfach sehr, sehr viel. Ja, dass da viele oder jeder weiß, was er zu tun hat, auch wenn Pick and Roll gelaufen wird, zum Beispiel mit Jordan. Also, dass da nicht sofort der Pass gespielt wird, sondern wenn der Pass gespielt wird, sobald die Passing Lane offen ist. Und wenn halt meinetwegen kurz verzögert wird. Oder, ja, ich finde, sie spielen auch ganz viel mit Drive and Kick oder dass der Ball auf die andere Seite geswingt wird, auf die Weak Side, die sie immer wieder besetzen. Also, da ist viel, viel Kopf mit drin und da kann so ein Spieler wie Smith, der da aus diesem Konzept ausbricht, der kann helfen, wenn das Konzept nicht funktioniert und er kann auch diesem Konzept halt eben so dieses bisschen, naja, Unberechenbarkeit verleihen, aber wenn er überdreht, dann wird es halt schwierig, dann bricht das Ganze halt so ein bisschen zusammen. Also so könnte ich es mir vorstellen, dass das so ein bisschen die Problematik ist.
Ja, also auf jeden Fall bei dem Play, was du gerade beschrieben hast, da habe ich mir in meinen Notizen aufgeschrieben, Luca hat LeBron Vision. Also weil ich es in dem Fall, einerseits ist er halt so groß, dass er auch über zwei ja wirklich ziemlich große Gegenspieler quasi noch drüber gucken kann. Er hat diese Ruhe und er hat dann auch diese Übersicht, dass er quasi aus jeder Situation dann noch den perfekten Pass spielen kann und das auch tut. Also natürlich sind da bisher dann auch immer noch mal einige Wilde dabei, auch einige, wo er es vielleicht ein bisschen zu spektakulär machen will. Aber wie du schon gesagt hast, das hat sich gegenüber dem Saisonstart schon extrem verbessert. Und also was der Kerl teilweise für Pässe spielt, das ist halt einerseits halt, Also sowieso beeindruckend, und es ist halt dieser Aspekt, dass es nicht nur, wenn jetzt ein System perfekt läuft, er das den Pass spielen kann. Also da würde ich tatsächlich sogar sagen, so mehr Systeme sehe ich eigentlich fast, wenn Barea die Offense leitet. Aber Doncic hat halt, das ist halt so ein bisschen wie so ein Escape Artist. Also wie gesagt, in so einer Situation, in der es eigentlich gar keinen, also für die meisten Spieler keinen guten Ausweg geben würde, findet er halt noch einen, weil er, wie du sagst, halt die Ruhe bewahrt, die Übersicht hat und halt Pässe spielen kann, die echt nicht viele Spieler in der Liga so aus dem Arm schütteln können. Also es ist schon extrem beeindruckend für so einen Rookie,
ne? So einen überhypten Rookie, der sich im College noch nicht bewiesen hat.
Stimmt.
Weil
bevor er das nicht gegen Wichita State gezeigt hat, ist
kann ich sowas nicht ernst nehmen. Man kann Kyrie noch so oft an der Dreierlinie ins Leere fliegen und er danach den Dreier treffen mit ablaufender Shotclock.
Nee, aber also was ich mir dann tatsächlich so ein bisschen frage bei den Mavs ist, inwieweit sie das in Zukunft vielleicht noch mehr forcieren müssen, dass die Offense halt noch mehr über Doncic läuft und sie halt vielleicht schauen, dass sie noch kompatiblere Spieler für ihn holen. Also wie gesagt, so ein Lineup mit Finney-Smith, Barnes, Matthews, Jordan, also quasi drei Shootern, ausreichend Defense plus einem sehr guten Rimrunner. Ergibt schon relativ viel Sinn, finde ich. Aber also soll man schauen, ob man mittelfristig die Spieler halt noch mehr dafür holt oder müssen die Mavs jetzt schauen, dass sie halt auf Teufel komm raus einen Weg finden, um Smith und Doncic quasi zu vereinen, dass sie zusammen funktionieren.
Ich würde Smith oder die Combo Smith-Doncic noch nicht aufgeben. Also es ist einfach, dafür ist es einfach noch zu früh und dafür sind sie auch beide, glaube ich, noch zu jung. Also auch Smith, der ja relativ, sagen wir mal, wild in die Liga kam und halt auch vom Stil her, und das sind vielleicht auch, wenn du so einen Stil spielst, brauchst du vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Zeit, um das irgendwie in geregeltere Bahnen zu lenken. Ist halt die Frage, inwieweit man diese ganze Dynamik zwischen den beiden anpassen kann. Also indem man halt da aktiv eingreift. Und ich könnte mir vorstellen, dass Rick Carlisle da auch die eine oder andere Idee hat. Aber also jetzt zu sagen, okay, Smith, das ist jetzt, also momentan läuft es halt jetzt irgendwie im ersten Saisondrittel läuft es jetzt halt irgendwie nicht so gut. Und wir sollten das jetzt auf Sicht, sollten wir das Experiment schon beenden, finde ich jetzt nicht. Also glaube ich jetzt auch nicht, dass du es gemeint hast. Aber
nee.
Ich würde es versuchen anzupassen, aber wahrscheinlich kann man schon im Hinterkopf behalten, was es denn noch für Möglichkeiten darüber hinaus gibt. Also und jetzt so, wenn wir uns die ersten Saisonwochen anschauen, ist vielleicht Doncic auf Sicht schon der wertvollere von beiden. Oder wahrscheinlich.
Ist er. Er kann nur nicht höher springen. Bisher ist er sonst in jeder Hinsicht besser.
Ja, genau. Ist die Frage, wie man das halt irgendwie zusammenkriegt. Also wie man da auch auf Smith vielleicht einwirken kann, dass er, ich finde es ganz spannend. Also ich habe da keine Lösung. Aber wie kriegst du so einen Spieler, der sehr von sich aus sehr, sehr rohes Spiel mitbringt, aber auch ein gewisses Skillset mitbringt. Wie kriegst du den so hin, dass er in dein Konzept passt und noch dazu zu einem andererseits sehr intelligenten Spieler passt? Also was könnte da der Ansatz sein? Also ich weiß es gerade selber nicht, aber das ist wahrscheinlich die Frage, die man sich irgendwie stellen muss in so einem Fall.
Für den Moment ist es ja auch absolut in Ordnung. Also die Mavs sind ja diese Saison auch nicht mit dem Gedanken angegangen, dass sie jetzt auf jeden Fall in die Playoffs müssen. Also momentan haben sie zwar eine ausgeglichene Bilanz, aber wenn wir ehrlich sind, wird das jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt auf diesem Niveau bleiben von zuletzt. Also 6 der letzten 7 gewonnen ist, glaube ich, nicht unbedingt repräsentativ. Es geht ja in dieser Saison irgendwie zu einem sehr großen Teil darum, rauszufinden, wie passen Doncic und vielleicht Jordan zusammen, wie passen Doncic und Smith zusammen, Barnes und so, wie spielen die da noch rein und was kann man so aus den jungen Leuten machen. Und da ist halt, an sich sind die Resultate ja bisher gut, also gerade auch Doncic und Jordan finde ich, also gefällt mir ziemlich gut zusammen, offensiv gerade. Also die Frage ist halt, also du hast natürlich recht, man sollte das auf keinen Fall jetzt schon beenden und die beiden sollten auch weiterhin zusammen spielen. Ich frage mich halt nur bei Smith, ob das so der Spielertyp ist, weil ich, also die Fähigkeiten, die ich bei ihm sehe, sind halt bisher fast alle mit viel Ball in der Hand. Und das ist nur halt das Problem, wenn du einen im Team hast, der vielleicht, also für sein Alter einer der besten Decision-Maker ist, den wir so überhaupt gesehen haben, mit Ball in der Hand, ist es halt irgendwie schwer, dann noch zu glänzen und beziehungsweise sein Spiel aufzuziehen. Und also inwieweit Smith jetzt innerhalb von kurzer Zeit irgendwie seine Herangehensweise und sein Spiel ändern kann, ist halt irgendwie eine spannende Frage. Also du hast schon recht, Carla ist jemand, der da sicherlich viele Ideen hat, aber vielleicht muss man die beiden von den Minuten her irgendwie noch mehr voneinander trennen.
Das kann sein, ja.
Ich habe halt irgendwie das, wie gesagt, so bei den Celtics-Spielen und auch bei anderen, die ich von den Mavs gesehen habe, immer das Gefühl, wenn Smith nicht auf dem Feld ist, dann vermisse ich ihn nicht unbedingt. Was sich jetzt irgendwie ein bisschen gemein anhört, aber also wie gesagt, also ich finde, das Spiel hat immer einfach irgendwie eine ganz andere Struktur. Und also da auch gar nicht mal nur von Doncic abhängig. Also auch Barea finde ich als offensiven Backup ist der sowas von überragend. Das ist halt so von der Statur und Defense und so nie jemand, den man hätte dauerhaft irgendwie auf der 1 starten lassen können. Aber was der für ein Spielverständnis irgendwie hat, das ist schon ein ziemlicher Luxus, so jemanden dann als Backup reinbringen zu können.
Ja, noch was für ein Selbstverständnis in seinen Offensivaktionen. Ja. Also da gibt's keinen Zögern und der ist irgendwie immer, gefühlt immer am richtigen Spot und weiß genau, wo er hin will und kommt auch irgendwie hin, obwohl er nicht der Schnellste ist, aber und sowieso nicht der Größte. Ich finde immer, wenn sie so ohne Smith spielen, oder jetzt auch gegen die Celtics, es wirkt ein bisschen wie ein Veteranenteam, obwohl es eigentlich dann von einem 19-Jährigen angeführt wurde. Also das finde ich irgendwie eine ganz, also find ich persönlich ganz interessant. Also, ja, boah, Doncic, ich finde es witzig, was er für ein Selbstverständnis auch hat, so in seinen Aktionen und danach so in Reaktionen auf seine Aktionen. Also so, er ist halt so ein bisschen, er hat da schon so eine leichte Arroganz, aber halt so eine positive Arroganz, weißt du, wie ich meine? So eine Selbstsicherheit einfach in dem, was er macht. Apropos,
teilweise grinst er selbst, wenn er gemerkt hat, was ihm gerade gelungen ist.
Das finde ich
ganz lustig. Also so nach einigen der Fakes, die er bisher schon erfolgreich gebracht hat. Also jetzt auch diese Aktion gegen Kyrie an der Dreilinie, wo die Uhr halt abläuft, er den Segel lässt und ihn dann, ja, munter Seelen halt einfach noch versenkt. Das ist schon sehr weit voraus.
Es war auf jeden Fall stark. Es gab, glaube ich, auch Stimmen, die von Travis sprachen in dem Moment, weil er irgendwie seinen Pivot-Fuß bewegt hat.
Es gibt in der NBA keine Schrittfehler.
Eben, da sollten wir jetzt auch nicht zu kleinteilig werden in dem Fall. Aber ich würde seine Reaktion auch mal geil. Also wenn er so grinst, er freut sich gerade selber krass, dass ihm das gelungen ist irgendwie. An dieser Stelle pro Reaktion eine kleine Auszeit, nur 30 Sekunden.
Okay. Haben's gleich. So. Hau raus.
Apropos Reaktion, also vor kürzlich traf Robin Lopez mal wieder einen Dreier. Passiert ja nicht so oft. Und er hatte den besten Jubel, den ich jemals gesehen habe, oder die beste Reaktion drauf. Es sah so ein bisschen aus, als würde sich 3 Würfel Zucker in die Tasse tun oder erst den Teebeutel, dann 3 Würfel Zucker, hat umgerührt und dann getrunken. Ziel echt mit dem kleinen Finger weg. Besser geht's nicht. Free Time könnte man das nennen. Ja, fand ich. Wollte nur mal Robin Lopez noch einen kleinen Shoutout rauslassen an Robin Lopez, weil er sich auch so schön zurückhält und mit der Situation auch gut umgeht.
Super. Ich bin ein absoluter Fan von Robin Lopez, seitdem ich ihn letzte Saison zum ersten Mal in Person in Miami gesehen habe und er da prompt genervt von seinem Kack-Team, ich glaube schon in der im zweiten Viertel komplett ausgerastet ist und weil er sich auf dem Feld geprügelt hätte und dann raus ist, wenn man später dann Bilder von seinem Gesichtsausdruck dabei gesehen hat und er quasi die Bobby Portis Augen auf einmal in seinem Kopf hatte, beeindruckend. Robin Lopez, super Typ.
Hervorragend.
Auch wenn ich diese Geschichte mit den Maskottchen immer relativ, etwas lahm fand. Es war beim ersten Mal lustig und dann beim 100. Mal irgendwann
nicht mehr ganz. Irgendwann hat sich's ein bisschen abgenutzt gehabt. Aber sein Halloween-Kostüm dieses Jahr war natürlich auch sensationell.
Was hat er?
Er ist mit, wie hieß der kleine Junge in E.T.?
Keine Ahnung.
Er war auf jeden Fall der kleine Junge in E.T. auch mit dem gleichen roten Hoodie und ist mit dem Fahrrad, mit so einem kleinen Fahrrad, also wirklich viel zu klein natürlich auch für ihn, und so einem Korb vorne mit einer E.T.-Puppe ist er ins United Center reingefahren. Fand ich absolute Weltklasse.
Weil ja, das ist nicht schlecht.
Dieser 2,12 Meter Typ oder wie groß er ist, auf diesem kleinen Fahrrad und dann mit dem Hoodie so auf und dann so, war super. Zurück zu den Mavs.
Ich weiß nicht, wie wir davon ein Comeback schaffen sollen.
Ich weiß auch nicht. Wir können eigentlich auch an dieser Stelle, den Höhepunkt haben wir erreicht, oder? Wir können an dieser Stelle auch abbrechen. Nee, aber Harry B. wollte ich noch kurz ansprechen, weil du bist ja bekennender Harry B.-Fan. Zum Absolut. Dritten Schutzheiligen wird er noch nicht dieses Podcast, aber wenn er so weitermacht, vielleicht. Vielleicht, wenn er irgendwann zurückgeht zu den Warriors, wer weiß.
Dann wirklich.
Ich finde, er hat so ein bisschen, er kommt wieder so ein bisschen in die Warriors-Rolle rein. So als, ja, so ein bisschen Facilitator abseits des Balls, so ein bisschen als Stretcher, also oder Spacer sozusagen und mit wesentlich weniger Offensivlast halt, auch durch Doncic und auch dadurch, dass du mit Jordan Doncic halt auch eine gute Offensivoption hast, die er quasi passiv unterstützen kann, indem er halt zum Beispiel in der Ecke steht oder so. Täusche ich mich da oder?
Nö, ich sehe das ganz ähnlich. Der ist wieder ein bisschen ähnlicher Rolle, wobei ich schon sagen würde, dass er mehr machen darf als damals bei den Warriors,
das schon,
aber er ist jetzt auf jeden Fall in einer Rolle, die viel besser zu ihm passt. Also er ist jetzt einfach ein, würde ich sagen, sehr guter Rollenspieler statt ein Star. Die letzten Jahre haben die Mavs halt versucht, ihn so ein bisschen zum Star, zum Go-To-Guy zu machen und das ist er halt einfach nicht. Also der hat schon sehr viele Bewegungen und Würfe offensiv, aber ist jetzt niemand, der jetzt offensiv dominieren kann. Aber so, was er jetzt macht, kann er halt gut. Also, dass sie ihn teilweise dann als Cutter benutzt, er kann werfen, er kann sich wieder mehr auf Defense konzentrieren, wo er, wie gesagt, wirklich gut ist, also sowohl gegen Dreier als auch gegen Vierer. Das ist halt langfristig an Doncic auch so was Gutes, dass er halt zumindest bisher angedeutet hat, dass er dieser Go-To-Guy werden könnte, die Mavs halt jetzt die letzten Jahre gebraucht hat, seitdem Dirk es nicht mehr ist. Oder nicht mehr dauerhaft sein kann. Barnes war in der Rolle quasi fehlbesetzt, aber das, was sie jetzt gerade von ihm haben wollen, das kann er ihnen halt geben. Und also dann ist er natürlich immer noch ein sehr gut bezahlter Rollenspieler, aber ist okay.
Zumal ja sein Vertrag, also nächste Saison hat er noch eine Player Option und danach auch ausläuft. Also da kann man ja eventuell dann auch noch, weiß ich nicht, je nachdem, wie die Entwicklung dann verläuft. Apropos, ich will nur ganz kurz, also ich will es gar nicht zu ausführlich diskutieren, aber Matthias Trauenthaler hat uns ja auch gefragt, ob die Mavs jetzt nicht als Free Agent Destination interessanter werden könnten. Durchaus. Also ich denke schon, dass mit diesem ganzen Talent, das jetzt vorhanden ist, oder beziehungsweise mit Doncic hast du jetzt halt irgendwie schon so einen, naja, so eine Basis gelegt quasi. Du hast mit Barnes, wie gesagt, hast du einen, der auch eine durchaus gute Rolle spielen kann. Und dann bist du schon, du hast ja diese, stand ja auch in der Frage, du hast ja dieses Narrativ mehr des alternden Superstars Dirk Nowitzki hast du jetzt halt nicht mehr. Du hast jetzt halt, die Mavs können jetzt eine Perspektive bieten. Also ich weiß jetzt nicht, ob das sich das jetzt in dem Sommer schon so auswirken kann. Also weil ich einfach auch denke, dass die Free Agency generell wesentlich weniger interessant wird einfach, als wir denken. Oder zum Beispiel jetzt wenn wir jetzt Kawhi nehmen. Kawhi hat ja schon seine Lieblingsdestinationen genannt. Und ich glaube, Toronto ist halt einfach immer, bietet ihm immer noch eine bessere Perspektive. Das war, glaube ich, nicht, dass er da irgendwie groß drüber nachdenkt. Aber wenn man so ein bisschen schaut, so Mavs mit Talent plus Cap Space auch im nächsten Jahr. Also wenn du jetzt die beiden Player Options von eben Barnes und ich glaube Paul ist es noch, mit einem ziehst, haben sie 52 Millionen bis jetzt nur an festen Verträgen. Also glaube ich auch sieben Spieler unter Vertrag, aber sie haben auf jeden Fall Spielraum. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sich da in den nächsten Jahren was aufbauen lässt.
Ja, ist halt immer so ein bisschen die Frage, wer dann kommen will. Also, oder auch, ob sie in der Free Agency bessere Spieler als Powell oder Barnes bekommen wird.
Definitiv,
Also,
ja.
ich meine, da haben wir neulich auch schon mal ein bisschen drüber geredet. So, die kommende Free Agency-Klasse gilt zwar immer so als Mega-Star-Besetzt, aber letztendlich sind es dann wahrscheinlich so drei oder vier Leute, die wirklich richtig, richtig gut sind und die vielleicht wirklich das Team wechseln. Also bei vielen Namen, die da immer wieder genannt werden, ob das jetzt Butler ist, Irving, Clay, weißt ja eigentlich, wo sie bleiben werden.
Genau.
Und so die paar Leute, die dann letztendlich Fragezeichen hinter ihrem Namen haben, sind dann Leute wie Durant oder halt Kawhi, bei dem man noch nicht ganz sicher ist. Und das sind halt alles Spieler, die jetzt traditionell sich die nicht unbedingt intensiv mit den Mavs beschäftigt haben und da nächsten Sommer die komplette
Zumindest
Liga
nicht
Cap Space
öffentlich.
hat. Ja, oder beziehungsweise man hat dann mal ein Meeting gemacht, das gab es ja durchaus. Also Melo hatte damals
Ach
seine
so, meinst du, ja.
Meetings, Deron Williams natürlich, alle. In der glorreichen Zeit, in der Dallas jeden Sommer dachte, man holt jetzt alle Superstars. Es ist halt nie jemand gekommen. Und das kann sich zwar ändern, wenn Leute sagen, sie wollen unbedingt mit Doncic zusammenspielen. Ich glaube auch schon, dass das reizvoll ist. Nur, also ich glaube, was man halt gerade im Hinblick auf den kommenden Sommer und auch den danach nicht vergessen darf, ist halt einfach, dass fast die ganze Liga Cap Space irgendwie haben wird. Also, und da sind halt einfach noch viele Teams dabei, die traditionell eine viel größere Strahlkraft haben und die teilweise dann auch noch ein bisschen mehr zusammen haben. Also,
Sprichst von den Bulls, ne?
zum Beispiel. Die Bulls sind natürlich, die stehen eigentlich ganz vorne.
Mit Abstand eigentlich.
Also wenn man sich jetzt so ein bisschen umschaut, so die Mavs haben halt aktuell, langfristig haben sie Doncic zu bieten, mit dem man zusammenspielen kann. Wie gesagt, das Smith-Thema hatten wir gerade. Also zählt man da natürlich auch noch dazu, aber ich meine, Jordans Vertrag läuft jetzt sofort wieder aus. Den wollen sie sicherlich halten, aber wahrscheinlich auch nicht zu den Konditionen, zu denen sie ihn jetzt gerade bezahlen. Und ob, also inwieweit das dann weitergeht, weiß man ja halt zum Beispiel alles noch nicht. Deswegen wäre ich jetzt noch nicht so weit, dass ich von den Mavs irgendwie als Free Agency Destination sprechen würde.
Ich glaube einfach, dass es sich, also es muss jetzt nicht den Sommer passieren, aber ich glaube, dass sie perspektivisch da wieder hinkommen können. Also ich glaube einfach, wenn du einen sehr, sehr guten jungen Spieler hast mit Potenzial zu einem besonderen Spieler vielleicht sogar, glaube ich, hast du schon mal einfach eine gute Ausgangsposition, plus du hast eine gut geführte Franchise, plus du hast vielleicht keinen einfachen Coach, aber einen guten Coach. Plus, ich meine, klar, stand jetzt erstmal Doncic die Perspektive, aber trotzdem hast du ja auch noch du hast ja trotzdem ein gewisses Gerüst, auch wenn du mit Barnes dann irgendwann sagen kannst, also wenn du da vielleicht andere Konditionen aushandeln kannst und so. Also je nachdem, wie sich das zusammensetzt. Aber ich glaube, sie können sich da schon was basteln. Und ich glaube, dass sie sich perspektivisch da schon gut entwickeln können. Wie es dann genau aussehen wird, muss man sehen. Aber klar, also kommender Sommer, finde ich, ist es auch einfach, auch aus den Gründen, die du genannt hast, einfach weil diese Fülle an Superstars einfach gar nicht zu haben ist. Also bei Boogie muss man zum Beispiel mal schauen, aber da weiß ja auch nicht, wie der drauf ist. Also der wird sicherlich zu haben sein, aber muss man halt mal sehen, auch wie das dann funktioniert. Und ob das dann auch, weiß ich nicht, ob nicht Jordan vielleicht sogar besser zu Doncic passt als Boogie jetzt zum Beispiel. Aber ja, mal sehen, wie es perspektivisch aussieht. Ich glaube schon aber, dass da mehr Interesse sein könnte irgendwo oder bestehen könnte irgendwann. Sobald die Bulls halt ihren Kader voll haben, natürlich. Das ist natürlich Grundvoraussetzung.
Natürlich, sobald die sich alles ausgesucht haben, was da ist.
Sobald halt Durant da ist und vielleicht Kemba dann auch noch, dann dann kann man drüber reden. Sollen wir mal zum anderen brandheißen Team im Westen gehen oder einem der anderen brandheißen Teams im Westen?
Ist ja alles voll mit brandheißen Teams im Westen.
Richtig. Nur die alten Bekannten sind halt nicht so brandheiß, aber wobei die sind schon halbwegs altbekannt. Also OKC, sensationeller 0-4-Start. Es gab schon wieder Tendenzen zum Abgesang und dann seither eine 12-3-Bilanz. Also auch ohne Westbrook, aber was machen wir da draus? Was ist OKC?
Kurz gesagt, das ist jetzt meine Wahrnehmung, ein limitiertes Offensivteam mit sehr geiler Defense, was sehr athletisch ist und was an guten Tagen, glaube ich, jedes Team schlagen kann und was aber an schlechten Tagen auch gegen jedes Team verlieren kann, was es mit vielen anderen Teams gemeinsam hat. Aber ich würde sagen, dass OKC wahrscheinlich eine etwas größere Streuung hat als die meisten guten Teams in der NBA.
Das trifft es eigentlich ganz gut. Also ich meine, die Defense ist schon saumäßig gut. Ne? In den letzten 10 Spielen auch 99,9 Defensive Rating, Nummer 1. Also damit können sie halt immer noch...
Ich glaube, sie haben jetzt auch die Saison-Bestmarke, ne? Weil haben, glaube ich, Boston mittlerweile überholt.
Stimmt, Boston verteidigt ja jetzt auch nicht mehr.
Stimmt.
Hören
wir auf mit den Celtics.
Ja.
Sonst muss ich Auszeiten nehmen.
Das will ich eigentlich nicht. Stimmt. Also defensiv können sie halt jedes Team komplett dominieren, wenn es halt wirklich gut läuft. Also damit... Also sie können quasi eine defensive Lawine losdrehen, so wie die Warriors das offensiv machen können, habe ich immer so den Eindruck. Also mit dieser Mischung aus Intelligenz hinten und Athletik. Aber ich finde auch offensiv, finde ich, haben sie das, ich denke mir mal, wenn ich mir sie so anschaue, offensiv haben sie das Potenzial, viel, viel mehrdimensionaler zu spielen, als sie es tun. Wenn wir uns anschauen, also gerade so dieses, klar, Pick and Roll zwischen Westbrook und Adams kennt mittlerweile, glaube ich, jeder. Jeder weiß auch, dass wahrscheinlich Adams einer der unangenehmsten Blocksteller der Liga ist. Aber dann hast du halt irgendwie noch einen George da außenrum schwirren, der so, weiß ich nicht, aus... der sich seinen eigenen Wurf kreieren kann, der aber auch als auf der Weak Side als Dreierschütze das Feld breit machen kann, der dann aber auch dir irgendwie einen Ausweg bieten kann, wenn das Play irgendwie zusammenbricht. Du hast eben die Dynamik von Westbrook, du hast dann auch einen Schröder eventuell auf dem Feld, der dir dann irgendwie noch einen Secondary Drive, irgendwie sowas geben kann und halt, du könntest theoretisch, wenn du mehr Bewegung drin hättest und mehr Dinge ausprobieren, was heißt ausprobieren, mehr Dinge starten würdest, hättest du, glaube ich, in meinen Augen, könnte das Team auch in der Zusammensetzung, in der es momentan besteht, noch interessanter und besser offensiv funktionieren. Zumal ja auch Adams, finde ich, sich offensiv auch nochmal gesteigert hat. Also ihm fehlt so ein bisschen das Gefühl am Ring, habe ich immer so ein bisschen einen in der Hand. Also dass er manche Dinge einfach verlegt, aber so von den Moves her, die sich angeeignet hat. Also das ist auch so, ich möchte es jetzt nicht Kiwi-Shake nennen, aber... Ja, er hat da schon so ein bisschen so up and under und sowas. Da geht schon was mittlerweile.
Ja, da kommt halt jedes Jahr irgendwie mindestens ein neuer Move dazu.
Ja.
Also Adams ist auch seit Jahren der Spieler bei OKC, den ich am liebsten zusehe. Eigentlich, weil ich das... Einerseits ist es halt abgefahren, wie gegnerische Spieler an ihm abprallen, weil er einfach kräftiger ist als alle anderen.
Ja.
Dann halt, wenn... So, man hast ja in jedem NBA-Spiel diese Hold-Me-Back-Momente, wie Jalen Rossi damals treffenderweise bezeichnet hat. Also wo es dann so jemand aufmuckt, weil er den Foul irgendwie zu hart fand oder so. Das ist halt immer so lustig, wenn Adams da dann in so einer Situation mit reinkommt, der guckt halt eigentlich einfach nur so ein bisschen amüsiert. So nach dem Motto, du weißt ganz genau, dass du dich mit mir lieber nicht anlegst und dass wir lieber nicht kämpfen sollten, weil das nicht gut für dich endet. Und dann ist es auch immer sofort beendet. Das ist halt irgendwie eine geile Ausstrahlung. Vor allem, wenn du halt auch aussiehst wie ein 2,15 Meter großer Pirat, der schon die eine oder andere Schlacht hinter sich hat.
Genau.
Also Adams ist großartig und auch ein Schutzheiliger, würde ich sagen.
Definitiv.
Nee, aber also er definitiv gefällt mir immer wieder und ich meine auch in der Zeit, wo Westbrook jetzt nicht da war, er spielt ja auch mit Schröder wunderbar zusammen, also das passt ja auch sehr gut, ist einfach irgendwie ein sehr, sehr kluger Offensivspieler mittlerweile, also er kann nicht alles, aber das, was er kann, kann er gut und setzt er einfach auch konsequent um. Als Passer ist er viel besser geworden, also wenn er jetzt irgendwie im Post gedoppelt wird, dann spielt er mittlerweile Pässe, die er früher, glaube ich, nicht mal zu nehmen sich erträumt hätte. Und insofern wird er jedes Jahr besser. Aber also was du meinst wegen der Ballbewegung oder also grundsätzlich der Bewegung in der Offense, ich weiß nicht, ob wir das bei den Spielern, die sie haben, jemals so sehen werden, wie wir das vielleicht gerne hätten. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass der Zug wahrscheinlich abgefahren ist, oder? Also ich meine, grundsätzlich hat es ja schon auch mit einer gewissen Bereitschaft, aber auch einer gewissen Mentalität zu tun. Und so ein System wird man denen... Also wird man einem Westbrook-Team, glaube ich, jetzt nicht mehr irgendwie reinzwängen können.
Genau den Gedanken habe ich mir auch gemacht. Also wir haben ja immer so dieses Idealbild, oder wenn wir einen sehr, sehr guten Spieler vor uns haben, also wie jetzt Westbrook zum Beispiel, dann haben wir da immer so ein gewisses Idealbild. Also, okay, der hat jetzt die und die Stärken und der ist schon halt, der kann schon auf unterschiedliche Arten dominieren. Und wenn er dann aber noch das und das drauf hätte, dann wäre er ja perfekt. Und das nehmen wir dann immer so ein bisschen zum Maßstab, um den Spieler dann auch irgendwie zu beurteilen. Also klar, Schwächen muss man sich ja auch anschauen. Also müssen ja die Spieler auch machen. Aber du hast schon recht, wahrscheinlich gibt's einfach so diesen Punkt, an dem du den Spieler eben nicht mehr ändern kannst. Oder an dem ein Spieler auch einfach gar nicht, und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, nicht fähig ist, sich in eine gewisse Richtung zu ändern. Also da bedarf es ja auch, das ist ja jetzt nicht einfach, wahrscheinlich nicht einfach so, okay, Russ, wenn du jetzt den Ball nicht hast, dann bewegst du dich, sondern, also dann, weiß ich nicht, dann stellst du einen Block abseits des Balls oder nutzt irgendwie einen Block aus oder cuttest irgendwie, weiß ich nicht, Backdoor. Vielleicht sieht er das auch einfach nicht. Und das, wie gesagt, meine ich jetzt auch überhaupt nicht negativ, aber das sind einfach Dinge, für die du ja auch Instinkte brauchst. Und wenn so gewisse Instinkte nicht da sind, kannst du dir vielleicht Automatismen aneignen. Deswegen denke ich mir manchmal, vielleicht, wenn du einen Coach hättest, der da vielleicht noch mehr drauf achtet, könnte man da eventuell das ein bisschen besser machen. Aber du hast schon recht, wahrscheinlich, dass es so ins andere Extrem wahrscheinlich nicht mehr kippen kann.
Ich wüsste vor allem auch nicht welcher Coach das könnte, also wer diese Autorität hätte, also ohne dass ich jetzt der größte genau, also ohne dass ich jetzt der größte Fan von Billy Donovan wäre, wüsste ich aber wirklich in dem Fall nicht, wer diese Ausstrahlung hätte, aber abgesehen jetzt vielleicht von einem Popovic oder einem Phil Jackson,
den aber da finde ich Budenholzer zum Beispiel Ruhestand interessant bekommen. Hätte ich jetzt interessant, also
ja, ist schon was dran. Aber der hat ja jetzt die Böcke gerettet.
Der hat die Böcke.
Nee, aber auch bei Westbrook, ich finde, es ist schon diese Saison eine gewisse Bereitschaft zu erkennen. Also es gibt schon Spiele gerade, wo er mit Schröder zusammenspielt, wo er sich durchaus auch mal ein bisschen mehr bewegt abseits des Balles. Und es gibt auch Spiele, in denen das dann ganz gut funktioniert. Aber es ist halt bisher nicht konstant, dass das funktioniert. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass er bisher einfach absolut gar keinen Dreier treffen kann. Dadurch dieses quasi gegenseitiges Spacing oder gegenseitig zumindest ein bisschen Raum schaffen, das wir uns so ein bisschen erhofft hatten, für deren Offense einfach bisher noch nicht so richtig stattfindet. Also bei andersrum funktioniert es schon einigermaßen, dass Schröder halt die Dreier trifft, in einigen Spielen zumindest, aber also bei Westbrook, der trifft halt momentan 17,6% von der Dreierlinie, da ist halt mit Spacing nicht wahnsinnig viel.
Nee.
Und dann hast du halt, also ich meine, das wird man bei Westbrook, glaube ich, auch einfach immer haben. Du wirst halt diese unfassbar dominanten 42, 15 und 18 Statlines haben, in denen OKC im Idealfall auch gewinnt. Aber es wird halt auch immer mal wieder diese Spiele geben, wo er halt irgendwie 18 Punkte macht und dabei 5 von 45 aus dem Feld trifft. Etwas übertrieben gesagt. Aber 5 von 30 oder so gab es ja wahrscheinlich schon. Das wird halt einfach passieren. Und also ich finde es insofern auch okay, wenn er halt versucht, das funktionieren zu lassen. Also das Zusammenspiel mit Schröder und einfach versucht, sich so ein bisschen drauf einzulassen. Und ich glaube, wie gesagt, dass die Bereitschaft und der Versuch da ist. Aber also wie du schon gesagt hast, vielleicht ist das dann auch ein Thema der Instinkte. Also das ist halt einfach nicht auf Knopfdruck. Wenn du 5 Jahre lang dich abseits des Balles eigentlich nicht bewegt hast, dann kannst du auch nicht auf Knopfdruck das dann irgendwie immer genau richtig machen und immer genau wissen, wie du dich zu verhalten hast. Und gerade bei einem Team, was über die letzten Jahre einfach extrem wenig Systeme irgendwie gelaufen ist. Und wenn du auf dem Feld warst, jedes System einfach darüber lief, dass du den Ball in der Hand hattest, ist es natürlich nicht so auf Knopfdruck irgendwie herstellbar, dass man da weiß, wo man hinzugehen hat.
Das ginge vielleicht wirklich nur durch vorher fix angesagte Szenarien einfach, die dann erstmal immer genauso ablaufen, bis dann vielleicht Instinkte irgendwie eintreten. Aber ich glaube, bei Westbrook ist so ein bisschen das Problem einfach, dass er auch noch nicht so den richtigen Rhythmus haben kann, oder? Ich meine, er hat die komplette Vorbereitung verpasst, ist dann irgendwie halt Saisonstart rein, hat sich dann wieder verletzt, wieder ein paar Spiele ausgesetzt und dann fehlt dir einfach
Zwillinge bekommen.
Eben, dann
hält einen auch wach.
Hält einen auf jeden Fall wach.
Außer Jason Tatum mit seiner Rookie-Saison.
Ja gut, der holt den Schlaf halt momentan nach jetzt.
Cool.
Nee, aber ich glaube, da muss man auch, also gerade beim Wurf und in der Auswahl vielleicht fehlt es da auch noch ein bisschen und auch im Zusammenspiel mit Schröder, weil du hast ja auch gesagt, dass das besser wird langsam. Und ich glaube schon, dass die beiden sich da irgendwie noch positiv ergänzen können. Also zumal Schröder trifft ja auch 36,3% von draußen, weil es auch nicht übermäßig ist, aber immerhin so gut wie noch nie in seiner Karriere, wenn auch nur knapp. Nimmt auch mehr Dreier, also ich glaube nimmt knapp 4 oder gut 4 Dreier pro Spiel. So, er macht das Feld halbwegs breit. Also ich finde auch, dass immer noch ein bisschen viel rumstehen ist, aber er steht da irgendwie ganz oft so oben am Knick irgendwie und wartet da und nimmt dann, wenn er offen ist, nimmt er schon auch seinen Dreier. Und ich denke aber, wenn wir mal von der gemeinsamen Dynamik ein bisschen absehen, was natürlich auch ein Vorteil ist, dass OKC da die Minuten von Westbrook und Paul George auch besser staggern kann durch Schröder. Einfach, der ist so ein bisschen so ein Bindeglied zwischen den beiden. Also weil haben es ja das Thema immer wieder gehabt, dass wenn Westbrook auf der Bank saß, dass es dann komplett irgendwie daneben ging. Aber jetzt hast du natürlich mit Schröder jemanden, der das Spiel irgendwie, der dem Spiel die gleiche Dynamik lassen kann quasi, also im wahrsten Sinne des Wortes Dynamik. Und die Offense auch weiter ähnlich orchestrieren kann wie Westbrook, natürlich nicht auf dem Level, aber halt irgendwie weitermachen kann. Und somit hast du auch, ja, kann George sich auch vielleicht ein bisschen mehr austoben, dann vielleicht auch mal ohne Westbrook. Also wenn man das dann wirklich nutzt, so gut man kann. Also ich denke mir, dass da auch irgendwie Möglichkeiten gibt.
Ja, absolut. Also da, also gerade was diese Dynamik angeht, war es vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass es halt auch jetzt eine ganze Zeit ohne Westbrook gab, wo halt Schröder und George sich auch so ein bisschen aneinander gewöhnen konnten. Also George spielt ja bisher auch einfach wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Letztendlich ist Schröder ja ein bisschen das, was Melo letzte Saison sein sollte. Also für die Offense, meine ich. Nicht, dass Melo irgendwie der Playmaker sein sollte, aber Melo sollte halt so die dritte Kraft in der Offense sein. Ja. Und das kriegt Schröder bisher ja wirklich, wirklich gut hin. Trotzdem würde ich halt weiter behaupten, dass auch wenn sie dieses Zusammenspiel in den Griff bekommen, dass es also einerseits durch Systematik, andererseits durch auch das vorhandene Spielerpersonal, das an sich wohl dabei bleibt, dass die Thunder nie ein überragendes Offensivteam sein werden. Würdest du mir dazu stimmen?
Also wenn das Spielmaterial so bleibt, dann will, glaube ich, auch nicht, dass sie ein überragendes Spielmaterial, dass sie ein überragendes Spielmaterial haben, wenn das Spielmaterial so bleibt, weil dann bleibt nicht das Spielermaterial so. Ja. Nein, aber glaube ich auch nicht.
Das war deep.
Ja, das war sehr deep. Nein, aber da glaube ich auch nicht, dass sie ein überragendes Offensivteam werden. Einfach, glaube ich, auch weil dann die Struktur schon zu eingefahren sind. Also alles, was auch, also auch wenn du dir die Rollenspieler anschaust, die so drumherum da sind, die haben natürlich auch schon irgendwie so ihre Art und Weise des an der Seite Spielens, wobei sie ja diese Saison schon einiges aufgebrochen haben, auch mit Noel und mit Schröder eben zum Beispiel und auch mit den Rookies. Es fehlt halt, ja, irgendwie so ein Typ, Harrison Barnes zum Beispiel.
Ich wusste, dass du Harrison Barnes sagst.
Ich hatte es aber tatsächlich nicht vor. Ich hab gedacht, mir fällt irgendjemand anders ein, er bekam dann Harrison Barnes. Nein, aber einfach so einer, der verlässlich von draußen trifft, der gut verteidigt, der da halt noch ein bisschen besser in dieses System passt. Also ich finde, Jeremy Grant ist immer so ein, man denkt, also wenn er nur ein bisschen besser werfen könnte, dann wäre er genau der Typ. Also ja. Er ist, ich glaube, dieses Jahr trifft er tatsächlich 36,8 trifft er von draußen. Also er war auch schon mal auf 37 oben oder auf knapp 38 sogar, aber ja, er trifft ungefähr einen Dreier pro Spiel. Wenn er das noch ein bisschen hochschrauben könnte, dann wäre der eigentlich der optimale Spieler. Ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, also für dieses System, oder für diese Zusammensetzung. Ist natürlich jetzt auch die Frage, ob er das halt irgendwann mal hinkriegt, ob er irgendwann mal so zumindest in den 40ern von draußen trifft und dann halt auch dadurch mehr Dreier nimmt. Aber ja, klar, also ich meine, so im derzeitigen Setup, wenn da jetzt nicht vielleicht von außen noch was rankommt, beziehungsweise wenn nicht irgendjemand sein Skillset noch ein bisschen erweitert, sind der ganzen Geschichte natürlich Grenzen gesetzt, wobei ich aber wirklich mal abwarten würde, wie sich das Ganze entwickelt, wenn Schröder und Westbrook wissen, wie sie zusammenspielen. Also wenn sich da mal wenn sich da mal ein paar Automatismen entwickelt haben.
Und wenn Andre Roberson irgendwann zurückkommt, um seine Firepower mit einzubringen.
seine grenzenlose Firepower von draußen, meinst du?
Naja, aber das mit der Defense können wir da ja auch nochmal hervorheben. Also eigentlich der beste Individualverteidiger, den sie haben, ist halt, wie gesagt, steht noch gar nicht zur Verfügung. Und das ist jetzt schon sehr beeindruckend, was sie da spielen. Also auch Hamidou Diallo gefällt mir da wirklich ganz gut. Der halt auch wieder das Problem hat, dass er, glaube ich, irgendwie 22% oder sowas von der Dreierlinie trifft. Also es hat schon seine Gründe, dass OKC insgesamt das schlechteste Team der Liga ist, was die Dreierquote angeht.
Ja.
Aber die Defense ist schon extrem gut und hat sogar noch das Zeug dazu, noch besser zu werden. Was auf jeden Fall schon mal garantiert, dass OKC halt ein sehr unangenehmes Team, also ein sehr unangenehmer Gegner bleiben wird. Aber wenn wir das irgendwie mal ein bisschen weiterspinnen, was traust du denn den Thunder so im weiteren Saisonverlauf zu? Weil, also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass dieser 0-4-Saisonstart zu 0% repräsentativ war für die Qualität des Teams. Jetzt sind es 12 der letzten 15, meiner Meinung nach vielleicht auch nicht unbedingt so richtig repräsentativ. Also da waren jetzt auch zum Beispiel 3 Spiele gegen Phoenix, 1 gegen Cleveland und 1 gegen Washington im Selbstzerstörungsmechanismus dabei, die das halt natürlich dann auch alles so ein bisschen schöner aussehen lassen, als es eigentlich ist. Aber wie schätzen wir OKC irgendwie im weiteren Saisonverlauf ein? Gerade irgendwie in der Western Conference, wo momentan nichts Sinn ergibt.
Das ist mal der erste Punkt. Also die Western Conference als Ganzes einzuschätzen, ist momentan schon schwierig. Was ich bei OKC, was halt bei denen ein Punkt ist, dass sie theoretisch in fast jede Nacht die beiden besten Spieler auf dem Feld haben können. Also wenn Westbrook und George ihr Potenzial ausnutzen. Also da gibt's nicht viele Teams, die da die Superstars mit einem ähnlichen Ceiling haben, finde ich. Das heißt, damit haben sie schon mal einen großen Vorteil. Sie haben noch den Vorteil Adams. Also Heimvorteil könnte ich mir schon vorstellen. Wenn sie alles zusammenkriegen. Wenn sie es auch keine, also ich würde Verletzungen mal ausklammern, weil das ist immer Quatsch irgendwie damit, sich Gedanken zu machen, was passieren könnte, wenn sich der und der dann verletzt und so lang ausfällt. Also wenn wir einfach mal sagen, das Team bleibt zusammen, und könnte ich mir Heimvorteil vorstellen. Und ich glaube auch, also ich glaube, sie sind halt mit eins der Teams, gegen die fast jeder am, wie sagt man da jetzt, am wenigsten gern spielt. Also auch in der Playoff-Serie einfach, weil das, glaube ich, schon sehr, sehr aufreibend ist, wenn du da irgendwie so eine 4, 5, 6, 7 Spiele-Serie gegen die hast.
Aber ja, was ich mich da nur frage, ist das nicht irgendwie genau das, was wir letzte Saison auch gedacht haben? Und dann waren sie gegen Utah in den Playoffs halt echt richtig mies, und Paul George hat gegen Joe Ingles nicht wahnsinnig viele Stiche gesehen. Was natürlich nicht heißt, dass er deswegen ein schlechterer Spieler ist als Joe Ingles, aber ich frage mich bei OKC halt immer, ob sie wirklich dann besser sind, ob es jetzt einen Grund gibt, ihnen zu vertrauen, weil ich will ihnen eigentlich auch vertrauen. Ich würde dir eigentlich zustimmen. Das ist halt ein total unangenehmer Gegner, gerade weil sie halt so gut verteidigen können, und es gibt ein auch offensiv ja durchaus Potenzial und eine gewisse Firepower, auch wenn es eine andere Firepower ist als bei Teams, die werfen können, aber es ist ja trotzdem eine gewisse Explosivität da und so. Ich frage mich nur halt immer, sind sie dieses Jahr wirklich dann so viel besser? Oder hofft man das nur, und letztendlich sind sie aber immer noch fundamental das gleiche Team?
Ja, das ist, ich glaube, genau da muss man schon den Unterschied Schröder-Mello sehen, den du ja auch schon angesprochen hast. Ich glaube, dass Schröder gar nicht mal, weil er jetzt nicht zwingend, weil er selber so unfassbar überragend ist, aber durch die Art und Weise, wie er spielt, einfach die Grunddynamik des Teams schon ein bisschen ändern kann, so auf Sicht. Und dass dadurch das Team als Ganzes nochmal vielleicht einen deutlichen Schritt nach vorne macht. Einfach weil du, also wie ich es vorher gesagt habe, Westbrook und Paul ein bisschen besser staggern kannst, sozusagen. Weil auch die Rollen sich da ein bisschen mehr verschieben, weil Paul dann auch vielleicht in den Playoffs ein anderes Selbstverständnis hat. Oder einen anderen Supporting Cast um sich rum. Und weil Schröder eben das Spiel auf einer gewissen Ebene dann auch halten kann, wenn dann Westbrook mal auf die Bank geht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sich da in der Gesamtdynamik was verändert hat, dass auch zum Beispiel Nerlens Noel durch seine Athletik da nochmal einen gewissen Aspekt mit reinbringt, der so vielleicht nicht da war. Und dass das Team, also ich glaube, dass sie als Ganzes eigentlich besser sind, auch wenn natürlich das Talent insgesamt so um die ganz Großen drumherum nicht perfekt passt und immer noch nicht perfekt ist. Aber ich glaube schon, dass da mehr möglich sein könnte als letztes Jahr.
Ja, sind alles valide Punkte. Lassen wir uns überraschen. Also ja. Ich finde es momentan, wie gesagt, wie vieles in der Western Conference, lässt sich das wahrscheinlich auch noch nicht endgültig beobachten. Und wir müssen halt mal sehen, wie gut Schröder und Westbrook ihr Zusammenspiel optimieren können,
genau,
und so weiter.
Ich meine, das ist halt ein entscheidender
Punkt. Ich halte Heimvorteil auf jeden Fall momentan auch für realistisch. Mal sehen, für wie lange noch. Ich meine, morgen ist dann Phoenix das beste Team der Western.
Ja, eben. Ist alles möglich. Es geht ja schnell. Portland ist ja auch so ein bisschen abgesackt. Apropos bestes Team der Western Conference. Ole wollte mir unbedingt was zu den Clippers erzählen. Weil ich nämlich tatsächlich die Clippers leider momentan noch gar nicht so aus Zeitgründen nicht so verfolgen konnte. Ole das aber schon ganz gern gemacht hat. Und, wie gesagt, Clippers an 1 gerade im Westen. Wer hätte es gedacht? Natürlich alle. Und deswegen haben wir gedacht, nutzen wir die Stat der Woche diesmal, um den Clippers ein bisschen zu huldigen. Und damit Bühne frei, Herr Freaks.
Alles klar. Die Zahl ist 54,6. Das sind die Bankpunkte, die die Clippers pro Spiel erzielen. Nachdem du mir jetzt gesagt hast, dass du sie noch nicht genug verfolgt hast, tu das mal. Also macht Spaß, okay, die Spielen zu sehen. Das ist, ich glaube, es macht überhaupt gar keinen Spaß, gegen dieses Team zu spielen, was halt unter anderem mit dieser Bank zu tun hat. Aber als Zuschauer ist es cool, gerade wenn man so in der Regular Season hast du halt immer Spiele, wo du denkst, okay, da ist jetzt mal für 10 Minuten hat das Team keinen Puls, es passiert eigentlich nichts, niemand ist gerade motiviert, irgendwie niemand gibt Vollgas, das hast du ja also gefühlt in jedem Regular Season Spiel. Und bei den Clippers, dadurch, dass die so eine tiefe Bank haben, ist es im Prinzip, also Doc Rivers kann im Prinzip Eishockey-Wechsel machen. Also da wird halt einfach ein komplett neues Line-Up dann reingewürfelt. Alle wirken irgendwie, als hätten sie vor dem Spiel halt ein paar Espresso zusammengetrunken und halt nicht so gemütlich wie Boris Diaw, sondern
Teammanager eher so, Boris Diaw vielleicht.
Bitte?
Teammanager Boris Diaw verteilt Espresso.
Ja, genau. Aber er hat dann den Espresso vielleicht noch irgendwie anders kombiniert. Nee, aber wenn ein Team gegen die Clippers halt auch nur mal 2-3 Minuten nicht konzentriert agiert, dann ist es halt ganz schnell führen die dann mit 15 oder so. Also diese Bank-Lineups bringen sie halt immer wieder komplett nach vorne. Und auch in der Starting Five haben sie ja echt gute Leute. Also Gallinari spielt bisher eine super Saison. Tobias Harris spielt eine super Saison. Beide könnten All-Stars werden. Werden sie wahrscheinlich nicht im Westen, aber könnten. So von den Leistungen bisher. Shai Gilgeous-Alexander ist wunderbar. Aber trotzdem ist es irgendwie, wenn dann die ersten Substitutions kommen, dann haben die Clippers ihren richtig großen Vorteil, weil halt kaum eine Bank irgendwie diese Firepower dann mitgehen kann. Da hast du dann also den amtierenden Six Man of the Year mit Lou Williams zum Beispiel mit drin, der bisher diese Saison aber noch gar nicht wahnsinnig viel trifft. Da hast du Boban. Dann, je nachdem, welcher Guard gerade von der Bank kommt, ob es Avery Bradley ist oder Patrick Beverley, das ist halt der Mensch gewordene Espresso sozusagen. Und Montrezl Harrell, der bisher tatsächlich von diesen ganzen Bankspielern besser spielt als alle anderen. Also
krass, okay.
Dem ich bisher sogar sehr gute Karten einräume, um der Nachfolger von Lou Williams zu werden als Sixth Man of the Year. Können wir in nächster Zeit auch gerne nochmal etwas intensiver thematisieren. Ich schaue mir die Clippers extrem gerne an. Ich glaube, für dich als absoluten Connoisseur des Hustles wird es wahrscheinlich ähnlich sein.
Es klingt vielversprechend. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Wahrscheinlich direkt jetzt, wenn wir fertig sind. Aber Teodosic kommt nicht mehr so zum Zug, ne?
Ja, er spielt nicht wahnsinnig viel und hat deswegen auch keinen Bock mehr. Also hat ja gesagt, dass er zurück nach Europa will. Ja. Das Lustige ist aber, wenn er spielt, haben die Clippers, glaube ich, bisher so ein Net-Rating von plus 30 oder so. Allerdings wohl auch dem geschuldet, dass er dann wirklich in erster Linie sehr am Ende von Spielen dann reinkommt. Also die Rolle, die er sich erhofft hatte, bekommt er auf jeden Fall nicht. Mhm. Weil, also muss man jetzt vielleicht auch zugeben, zu diesem, was ich gerade beschrieben habe, zu einer gewissen Energie, Galligkeit, Hustle und ja, purem Einsatz. Das ist jetzt zu 0% das, was
alles die Attribute, die Theodosic
in Verbindung
bringt. Ja, genau.
Ja, das was stimmt, ja schade ist. Ja. Also schon seit Jahren haben wir ja irgendwie auch darauf gehofft, dass er irgendwann mal diesen Sprung in die NBA wagt, um damit man einfach mal sehen kann, wie dieses Spiel von ihm, was in Europa so überragend, so virtuos immer gewirkt hat, inwieweit das auch in der NBA umsetzbar ist. Jetzt wissen wir es, leider halt nicht so richtig, aber irgendwie trotzdem gut, dass er es zumindest ausprobiert hat. Und jetzt geht er halt dann irgendwie wieder zu Moskau oder wohin auch immer.
FC Bayern.
Und hat da dann Spaß. FC Bayern wäre auch nicht schlecht. Ja.
Könntest du ihn live sehen im Audi Dome, ne?
Ja.
Hätte was. Ja, dann schaue ich mir die Clippers aber auf jeden Fall mal an und dann bereden wir das demnächst mal etwas intensiver.
Also allein schon für Boban. Ich weiß nicht, ob das bei dir die letzten Jahre auch so war. Ich nehme es mal an, aber also gerade so die letzten Jahre der Lob City-Ära waren, finde ich, teilweise als Zuschauer schwer zu ertragen, was halt nicht nur die Hacker-Orgien anging, sondern auch, also man wusste einfach genau, was passiert, wie sie spielen und hatte immer so was Methodisches und...
Ja, und die Ausstrahlung also, aber auch, fand ich, so im Team,
ja, hast genau,
du gemerkt, dass so eine Frustration
halt irgendwie...
Ja, und ja, keiner war zufrieden.
Man hat sich immer über alles beschwert. Ich glaube, Beverly selbst hat ja vor ein paar Tagen gesagt, dass die Leute immer dachten, da spielen nur Punks und Sissies und so. Das war es vielleicht nicht wirklich fair und über einige Jahre war Love City auch wirklich ein sehr, sehr starkes Team. Also gerade in der Starting Five, obwohl sie es nie geschafft haben, sich einen vernünftigen Dreier zu holen, wovon sie jetzt mehrere haben. Welch ein Zufall. Aber es war sehr selten ein spaßiges Zuschauen. Und das hat sich jetzt halt einfach komplett geändert. Also jetzt macht es einfach Laune.
Ja, da freue ich mich schon mal drauf, auf meine nächsten Basketballabende, Nächte. Was auch immer. Du hast gesagt, Montrezl Harrell ist schon Kandidat oder ist für dich ein Kandidat für den Sixth Man. Dann können wir direkt den Bogen spannen zu euren Fragen und direkt zur ersten Frage von LF411 gehen. Der hat nämlich gefragt, ob Domantas Sabonis von den Indiana Pacers die Chance auf den Sixth Man of the Year Award hat. Gerade auch mit Blick auf die letztjährigen Gewinner oder die letzten Gewinner wie Jamal Crawford, Eric Gordon oder eben Lou Williams, die ja alles eher Shooter sind, alles eher Scorer sind und jetzt kommt da irgendwie ein Big Man. Also wenn man sich die Quoten anschaut, die der Kollege auflegt, dann ist es schon mal mehr als solide. Also 69,3% aus dem Feld schafft sonst niemand, Association-weit. Dazu legt er 14,4 Punkte auf, 9,7 Rebounds, fast ein Double-Double, 3,1 Assists. Also er gibt den Pacers schon ziemlich viel und hat da auch, er spielt schon auch, finde ich, einen sehr, sehr bedachten, klugen Basketball. Und gibt ihn halt eben auch noch, also um Oladipo rum, so diese Low-Post-Präsenz. Finde ich eigentlich, also er schließt, glaube ich, auch fast 70% der Würfe aus 3 Metern oder weniger ab. Also er weiß, was er kann quasi, kann dann aber auch aus dem Double-Team rauspassen. Also ich finde, er macht da schon einen guten Job. Wie siehst du's?
Ich bin auch ein Fan. Also ich finde es auffällig, dass er als Rookie hat er, glaube ich, noch 2 Dreier pro Spiel genommen. Mittlerweile hat er das komplett gelassen. Also wie du schon sagst, er konzentriert sich sehr darauf, alles irgendwie in Korbnähe zu machen. Ist da, glaube ich, wirklich einer der versierteren Scorer so um den Korb herum.
Ja, gut, und bei dem Daddy.
Bei dem Daddy, genau. Und also das finde ich bei ihm halt auch abgefahren. Man verbindet jetzt, also wenn man ihn sieht, denkt man vielleicht nicht unbedingt, das ist jetzt der Mega-Athlet. Aber der hat halt trotzdem so eine gewisse Power. Und ich finde, das ist bei ihm irgendwie gerade um den Korb herum eine sehr schöne Kombination aus Finesse und, wie gesagt, dann auch einer etwas trügerischen Athletik.
Ich finde halt bei den Pacers grundsätzlich relativ interessant, dass er eigentlich, dass es immer diese Philosophiefrage gibt, ob man jetzt ihn oder Turner lieber spielen hat. Und also von den Zahlen her ist halt Sabonis eigentlich in jeder Hinsicht fast besser, also auch gerade was so Lineups angeht. Und das ist halt dann langfristig irgendwie so die Frage, wie das weitergeht, weil Turner haben sie jetzt gerade bezahlt. Sabonis hat, glaube ich, noch die kommende Saison und wird dann Restricted Free Agent. Und was ich mich halt frage, ist, ob die das irgendwann mal forcieren wollen, dass sie die beiden zusammenspielen lassen. Weil sonst wird halt einer von beiden früher oder später abdampfen. Weil wenn Sabonis solche Zahlen auflegt wie momentan, dann wird er halt auch relativ viel kosten. Turner hat jetzt auch sehr viel gekostet. Und dann ist halt die Frage, inwieweit sich das irgendwie halten lässt.
Mhm. Meinst du aber, dass die beiden zusammen funktionieren können?
Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Also in dieser Saison haben sie bisher zusammen 84 Minuten gespielt, in denen die Defense absolut abartig war. Also Defensivrating von 89,7.
Uff.
Und die Offense ist allerdings auch ziemlich abartig.
85,3.
Nee, 92,2. Also es ist schon positiv, aber es ist nicht. Es ist natürlich jetzt auch eine winzige Sample Size, mhm, die dann irgendwie aus, ich glaube, 10 Spielen irgendwie zusammengeklaubt ist oder sogar noch mehr. Es ist, also für mich ist das bisher halt, es ist ja ein Luxus, also absoluter Luxus, beide zu haben, weil beide total unterschiedliche Stärken haben und es gibt Situationen, wo du beide Skillsets sehr gut gebrauchen kannst. Es gibt welche, wo halt diese Defense plus ein bisschen Shooting-Kombination von Turner irgendwie noch mehr, also mehr Sinn macht, und dann welche, wo du halt einfach jemanden brauchst, der die Punkte bringt, wo Sabonis, glaube ich, einfach besser ist. Aber bisher haben sie auf jeden Fall noch keinen Weg gefunden und also sie haben es auch nicht forciert, die beiden gleichzeitig spielen zu lassen. Und ich frage mich halt, ob sie das früher oder später tun sollten oder ob das, also wie gesagt, momentan ist es ja ein Luxus und es ist auch super, einen sechsten Mann wie Sabonis reinbringen zu können. Nur wie lange das haltbar ist und frage ich mich, und ob das nicht vielleicht ihnen als Team noch mehr bringt, wenn sie ihn irgendwann zur Dauerlösung auf der 4 machen. Das ist halt dann sehr, sehr unmodern. Also Dann hast du halt wieder das Thema, wenn du halt denkst, vielleicht sollte er früher oder später doch wieder werfen. Andererseits ist das, was ihn momentan halt auszeichnet, dass er es nicht macht und halt genau sich auf das konzentriert, was er am besten kann. Ist schwer. Also ist irgendwie so eine Philosophiefrage. Aber um nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, wenn er so weitermacht, hat er natürlich gute Karten. Allerdings finde ich, dass es gibt in dieser Saison bisher einige, die ziemlich gute Karten haben. Also die da bisher von den Zahlen her und auch vom Spiel her durchaus irgendwie Ansprüche anmelden können. Und also das ist auch bei den Big Men habe ich mir jetzt neben Harrell und Sabonis zum Beispiel auch noch Julius Randle notiert, der ja auch schon einige ziemlich beeindruckende Spiele für die Pelicans hingelegt hat. Und dann gibt's aber halt auch so die klassischen Guards, also die in der Frage auch angesprochen wurden. Also da hast du dann Schröder, der zwar bisher einige Spiele gestartet ist, aber im Endeffekt werden es ja hauptsächlich Spiele von der Bank sein und du bist ja wahlberechtigt, wenn du mehr als die Hälfte deiner Spiele von der Bank absolviert hast. Das wird bei ihm ja passieren. Ja. Spencer Dinwiddie wäre jemand.
Stimmt, ja.
Dein ehemaliger Lieblingsspieler wäre jemand.
Derrick Rose.
Ja.
Du meinst den viertbesten Dreierschützen der NBA, oder was?
Den meine ich.
Das ist krass, ne?
Wo wir an einem Punkt sind, wo ich sage, diese Quote wird wahrscheinlich nicht ewig bestehen.
Wahrscheinlich nicht, aber man muss doch, also über 18 Spiele bei fast 4 Dreiern pro Spiel 47,8% zu treffen. Also es ist jetzt zumindest mal, es ist jetzt keine Erkältung.
Ich ziehe meinen Hut.
Also da, vor allem du jetzt nicht mehr damit gerechnet, oder?
Nee, auf keinen Fall. Also das habe ich die letzten Jahre, auch wenn ich ihn oder beziehungsweise sein Spiel kritisiert habe, war das ja immer so einer der Hauptpunkte, dass er es versäumt hat, sich einen verlässlichen Wurf anzueignen und also sein Spiel irgendwie nicht richtig darauf umstellen konnte, dass er halt einfach körperlich nicht mehr die Voraussetzungen hatte wie früher. Das ist ihm jetzt besser gelungen und wie gesagt, er sieht halt auch einfach wesentlich spritziger aus als in den Jahren davor, was halt dann alles andere irgendwie auch ein bisschen leichter erscheinen lässt. Also wie gesagt, ich habe jetzt meine Zweifel, dass er die ganze Saison über 60% trifft, aber so wie das bisher läuft, es macht schon Spaß zuzuschauen. Also
definitiv. Ich freue mich da auch, dass er wieder so ein bisschen, ja, dass er irgendwie so doch noch seine Rolle zu finden scheint oder gefunden zu haben scheint. Was ich übrigens krass fand, mal abgesehen davon, wenn du dir so die Top 4 der Dreierschützen dann anschaust, dann an 3 haben wir Curry, der trifft knapp 50%, nimmt aber auch mehr als 10 Dreier pro Spiel momentan.
Logisch.
Das ist halt schon krass. Also so bei der Masse dann irgendwie noch so viel zu treffen, Hut ab, Steffen.
Als kleines Kind in den Zaubertrank gefallen.
Ja, offensichtlich. Ja, also ich finde auch, Rose ist für mich auf jeden Fall auch ein Kandidat. Ich meine, hätte sich Bobby Portis nicht verletzt, hätte sich Lauri nicht verletzt, dann wäre die Sache natürlich klar. So.
Ich verweigere den Kommentar.
So ist die Geschichte weit offen. Und ja, also du hast jetzt, also alle, die du so genannt hast, bis jetzt hatte ich eigentlich im Endeffekt auch irgendwie auf dem Zettel. Also ich finde, Schröder hat da echt auch ganz gute Karten. Dinwiddie ist auch interessant. Wie gesagt, zu den Clippers kann ich jetzt noch nicht so viel sagen. Ich werde demnächst mal berichten, ob ich Harold da auch sehe. Nicht, dass das jetzt ein Riesenqualitätsmerkmal wäre, aber ich tue es trotzdem. Und dann, ja, aber ich finde auch, Sabonis ist da natürlich auch eine Möglichkeit. So irgendein Dark Horse.
Marcus Morris. Bisher der einzige bei den Celtics, der gut ist. Von daher, wer weiß. Aber jetzt startet er teilweise, deswegen.
Schauen wir mal. So, zur nächsten Frage kommen damit.
Ja.
Florian Koch hat nämlich gefragt, auch ein bisschen eine Anspielung auf DeAndre Jordan, der plötzlich Freiwürfe treffen kann. Werfen konnte sie ja schon immer irgendwie. Ob sich nicht jeder Spieler theoretisch einen zumindest einen soliden Freiwurf aneignen kann. Ob es nicht einfach eine Frage der Arbeitseinstellung ist, ob das eigentlich ja nicht möglich sein muss. Und ich meine, die Diskussion gibt es ja schon, also führt man ja immer mal wieder und die Frage kommt auch immer wieder auf, deswegen haben wir gedacht, reden wir mal drüber. Also ich glaube, man unterschätzt da so ein bisschen, dass die Arbeit am Wurf halt eben nur ein Faktor ist. Also ich glaube, Basketball ist ja an sich ein sehr, sehr, also ich kenne keinen Sport, sagen wir mal so, es gibt wahrscheinlich, aber Basketball ist auf jeden Fall ein Sport, der extrem ins Mentale geht, in meinen Augen. Wenn du über so einen langen Zeitraum Probleme an der Freiwurflinie hast, dann kannst du natürlich an deiner Form arbeiten, also an deiner Wurfbewegung. Du kannst es immer wieder wiederholen. Das ändert aber nichts, in meinen Augen nichts an der Tatsache, dass du das in einer mehr oder weniger leeren Trainingshalle machst, in der es im Prinzip um nichts geht. Und wenn du dann halt diese Situation dann ummünzt auf die große Halle, in der du spielst, mit 20.000 Leuten um dich rum, mit Fernsehkameras, die auf dich gerichtet sind, und du dann mental die Sicherheit, also du hast quasi von der Motorik her hast du die Sicherheit, aber du hast die mentale Sicherheit nicht, glaube ich einfach, dass dieser Schritt einfach wahnsinnig, wahnsinnig groß ist. Also könnte ich mir vorstellen. Plus, hast du natürlich, also oft sind es ja auch große Spieler, diese Erklärung kam ja oft, auch bei Shaq zum Beispiel kam ja auch, dass einfach die Hand so groß ist, dass du schwer ein Gefühl hast für diesen Ball, also den so zu werfen. Und ich meine, glaube ich, jeder, der mal probiert hat, also mit einem kleinen, also wenn du mit einem Handball mal wirfst, das ist ja schon komisch. Und da kannst du natürlich jetzt sagen, okay, Kawhi kann ja auch werfen, aber ich glaube, dass Kawhi halt, bei ihm ist halt auch der Punkt, er spielt halt auf dem Flügel. Das heißt, da ist der Wurf wesentlich wichtiger als bei einem Big Man, der jetzt eher in Korbnähe unterwegs ist und da vielleicht da mehr Zeit in andere Dinge investiert, als jetzt in den Wurf, also wie jetzt bei Kawhi. Aber ich denke, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man jedem Spieler, der jetzt über die Karriere ein schlechter Freiwerfer ist, dass man ihm da mangelnde Arbeitseinstellung unterstellen kann. Ich glaube nicht, dass es eben nur daran liegt, also nur an der sportlichen, aber klar, vielleicht kannst du eine mentale Arbeit, also wenn kannst du noch mental dran arbeiten, das ist vielleicht noch ein Punkt. Wie siehst du's?
Ja, ich glaube, das wäre, also ich hoffe, dass die Andre Jordan irgendwann ganz offen darüber reden kann, was für ihn in diesem Sommer oder auch schon ein bisschen in dem davor Klick gemacht hat, weil auch letzte Saison hat er sich ja im Vergleich zu den Vorjahren schon sehr verbessert, da hat er, glaube ich, 58%, jetzt war er eine ganze Weile über 80, ist jetzt, glaube ich, immer noch bei 78 oder irgendwas in der Richtung, also wie gesagt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es wäre sehr interessant zu finden, was sich für ihn verändert hat. Ich bin der Meinung, dass es zu 99% mental ist. Das gibt es seit vielen, vielen Jahren, die Aussagen von Spielern wie Dwight Howard, wie Andre Drummond, die natürlich das trainieren und auch nicht ganz wenig und die dann auch im Training über 80 von 100 treffen. Also
ja, genau.
Weil sie da, wie gesagt, weil es halt einfach eine andere Situation ist. Aber du hast dann halt, also gerade bei diesen Spielern, die dann für ihre miesen Quoten gehackt werden, stehst du dann natürlich nochmal ganz anders im Fokus und es ist halt, es nimmt ja auch einen viel größeren Platz in deinem Kopf ein, als wenn du jetzt alleine in der Trainingshalle Freiwürfe nimmst. Also das kriegt ja,
kriegt eine andere
Dimension. Das ist dann die reine Wurfbewegung, das ist Muscle Memory, aber unter Druck sein und das Spiel wurde gerade angehalten, weil du halt schon wieder irgendwo im Halbfeld, also in der eigenen Hälfte von irgendjemandem absichtlich gefoult wurdest, um die Uhr anzuhalten oder um die Offense deines Teams kaputt zu machen. Und dann stehst du da und alle gucken und wissen, ah, verdammt, ne? Und das ist halt einfach was ganz anderes. Also ich kann da nur empfehlen, einen Artikel von Tom Haberstroh bei ESPN von vor 2 Jahren, der eine riesengroße Studie darüber gemacht hat, mit Datenanalysen, der mit Psychologen gesprochen hat, mit jemandem von der Navy, mit Golfspielern, alles Mögliche, mit Sportpsychologen, der Artikel heißt Drowning in a Sea of Bricks, Why NBA Bigs Struggle at the Line and Always Will.
Man muss ein bisschen Zeit mitnehmen. Also der Artikel ist länger als eine durchschnittliche Korbjägerfolge, aber es lohnt sich. Also es bringt einen weiter. Ich würde den Link auch einfach bei Twitter irgendwie teilen. Meiner Meinung nach erfährt man da so ziemlich alles, was irgendwie, welche Faktoren damit hineinspielen und halt, dass es wesentlich mehr ist als der ist zu faul zum Trainieren oder der kümmert sich nicht drum oder der nimmt das nicht ernst. Also das Problem ist, glaube ich, eher, dass die Leute es halt viel zu ernst nehmen und dadurch dann eine teilweise sehr massive Blockade im Kopf entsteht.
Es kippt dann halt irgendwie irgendwann und dann wird es schwierig. Kommen wir zur letzten Frage. Damit, oder? Hättest du da noch was hinzuzufügen?
Nee.
Es reicht. Gut. Max Pfirmann hat nämlich gefragt, ob, die Diskussion kam jetzt irgendwie auf, nachdem die Cavs eher so semi-gut in die Saison gestartet sind, Duke dafür umso besser, ob denn Duke die Blue Devils, die Cleveland Cavaliers schlagen könnten. Ich glaube nicht.
Nee, ich auch nicht. Also das ist ja so eine Diskussion, die irgendwie jedes Jahr gefühlt aufkommt, weil es immer ein, zwei Teams in der NBA gibt, die halt mies sind und es jedes Jahr mindestens ein College-Team gibt, wo halt ein Haufen Recruits sind, wo man davon ausgeht, dass sie irgendwie in der, also wahrscheinlich irgendwie Top-10-Picks werden, was auch immer. Also Kentucky hatte über die letzten Jahre ja teilweise eine Starting Five nur mit potenziellen Lottery-Picks und so, und wo man dann diese Theorie aufgestellt hat, aber nee. Also letztendlich ist es meiner Meinung nach einfach nur ein Thema, mit dem man in den USA ein bisschen Fernsehzeit füllen muss, indem man darüber diskutiert, aber letztendlich glaube ich, dass das an sich eben auch dort klar sein sollte, dass es einfach vom Spielniveau her so ein großer Unterschied ist, ob du jetzt gegen 18-Jährige spielst, die auf einem, also in einem College-System spielen, was halt meistens komplett anderer Basketball ist als in der NBA. Das ist halt einfach nicht zu vergleichen. Also wir können uns über die Cavs lustig machen, wie so viel wir wollen, mache ich ja übrigens auch. Aber die haben jetzt gegen Teams wie, also mit den, mit halt gestandenen Superstars auch in der NBA gewinnen sie teilweise Spiele. Also seitdem diese Debatte aufgekommen ist, haben sie auch ein paar Siege geholt.
Gegen die Rockets zum Beispiel?
Gegen die Rockets zum Beispiel. Also ich meine, wenn so ein Team gegen James Harden und davor gegen Philly mit Embiid, Butler und Simmons gewinnen kann, dann sollte man nicht darüber nachdenken, ob sie vielleicht eine Chance gegen Zion Williamson und RJ Barrett haben. Also so spannend ich diese Talente auch selber finde, aber es ist halt einfach eine andere Welt. Und ich glaube, das geht dann gerne mal verloren, wenn man sich dem Drang hingibt, sich über die Cavs lustig zu machen. Wie gesagt, den ich okay finde. Also ist ein mieses Team für NBA-Verhältnisse und das kann man dann schon auch benennen, nur es ist halt für NBA-Verhältnisse. Es ist kein College-Team oder irgendwie dergleichen. Wir können von mir aus irgendwann mal, wenn uns ganz langweilig ist, darüber diskutieren, ob die besten Teams aus Europa gegen Cleveland gewinnen können. Da wäre ich dann nämlich schon wieder eher dafür. Aber das sind Profis. Und am College sind halt Kids. Das ist halt der große Unterschied.
Ja, das ist glaube ich, der Punkt. Es ist ja auch, es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass selbst die größeren Talente im Draft erstmal so eine gewisse Zeit brauchen, bis sie sich in der NBA wirklich akklimatisiert haben. Und da ist, glaube ich, auch, ich glaube auch die Erfahrung ist da halt einfach ein riesen Punkt, weil, ich meine, wir kennen es ja auch alle vielleicht vom Freiplatz, weißt du, dann rennst du da rum und die jungen Hüpfer und bringen Wahnsinn, spielen wahnsinnig gut und dann kommt der alte Kollege aus Serbien mit seinen, weiß ich nicht, mit seinen Runnern und der extrem kurzen Hose, vielleicht noch ein kleiner Bauch.
Und Knieschoner nicht zu vergessen,
richtig. Kleiner Bauch.
Kippe hängt aus dem Mund,
kleiner Bauch muss auch immer mit. Und der lässt erstmal alle komplett alt aussehen. Und das ist dann halt einfach, also du kannst halt, finde ich, beim Basketball mit Routine und mit Wissen und mit Erfahrung schon ziemlich viel wettmachen. Also gerade in so einem, also in so einem Verbund sozusagen. Und ich glaube, dass da, also ich könnte mir schon vorstellen vielleicht, dass Duke da mehr Talent versammelt hat als die Cavs. Aber ich glaube, die Cavs wären halt, na, auch bei allen Schwächen, die sie haben, halt, was die kollektive Erfahrung angeht. Und ich glaube auch, die Motivation wäre natürlich aus Cavs-Seite wahrscheinlich auch nochmal wesentlich höher als auf Duke-Seite.
Sollte man hoffen. Ich meine, der Osten führt immer noch nur über die Cavs.
Ja.
Sie haben ja auch gewisse Ansprüche
anzubringen. Als Champion sollte man da schon ein bisschen Ansprüche mitbringen. Ja, deshalb, nee, ich glaube nicht.
Ja, also das Niveau auf dem College ist einfach nicht so hoch im Vergleich. Das ist einfach ein etwas anderer Sport.
Für Luka Doncic ist es zu hoch, aber sonst nicht unbedingt. Gut, ich würde sagen, damit haben wir alles so besprochen, was wir besprechen wollten, oder?
Ich glaube auch.
Dann bedanken wir uns für jede Woche fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Jetzt kommt natürlich wieder die Bitte um die iTunes-Rezension. Wäre sehr schön, wenn ihr das macht, weil uns das sehr, sehr viel weiterhilft. Und erzählt es gern weiter, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns weiter fleißig Fragen. Auch wenn euch irgendwas nicht gefallen haben sollte, sagt uns da gern Bescheid. Und ansonsten hoffen wir, dass wir uns nächste Woche wiederhören und wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen und bis bald. Reingehauen.
Reingehauen.